Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei in Koblenz. Und mir gegenüber
ja, und hier ist Wolfgang Edler aus Heidinghausen-Lehme, Bad Oeynhausen. Jetzt haben wir wieder kräftiges Haken im Internet. Die ganze Zeit hat es funktioniert.
Ja, Haken im Internet. Also das ist echt komisch, dieses Internet. Ja.
Das ist so wie bei Geburtstagsbesuchen. Ne? Da gibt es ja auch so eine Regel, die sich immer wieder bewahrheitet. Du kannst mit den Leuten über eine Stunde Smalltalk machen oder dich nett unterhalten oder auch über wer weiß was sprechen. Aber wenn du sagst, wollen wir denn noch ein Gebet sprechen, dann geht das Telefon oder die Klingel. Kannst du dich drauf verlassen.
Genau, bei uns ist immer so, da fängt das immer mit so einem Ruckeln an. Wir könnten eigentlich so eine Telekom-Vodafone-Werbung machen, wer die großen Anbieter sind. Und immer so, statt so, ich kennst du diese Werbung noch, ich lebe online, glaube ich mit Boris Becker oder so, ich weiß nicht mehr. Ich lebe offline oder so.
Genau. Weiß nicht. Ja, es gibt ja Leute, selbst bei der Landeskirche, kennen wir ja einen Landeskirchenrat, der jetzt in der Passionszeit auf Instagram verzichtet. Ne?
Ja, das ist jetzt so eine Sache, das hieße ja, er sei quasi sozusagen nur ein bisschen Instagram-abhängig. Ich weiß nicht, man kann ja nur auf das verzichten, was einem wirklich sehr viel bedeutet. Also wir sind ja beide auch hin und wieder mal bei Instagram, aber so mein absolutes Lieblingsmedium ist nicht, obwohl ich zugeben muss, täglich reinzugucken.
Ja, ich habe das gerade schon gesagt. Wir haben uns natürlich wieder ein bisschen ausgetauscht vor unserem Podcast und ärgern uns dann immer, dass wir das nicht alles schon aufgenommen haben.
Ja, großer Fehler.
Obwohl da immer wieder Sachen drin sind, die man im Podcast gar nicht veröffentlichen kann. Zum Beispiel den Umstand, dass ich mir gestern tatsächlich 13 gebrauchte CDs gekauft habe. Wahnsinn. Das darf ich meiner Frau nicht erzählen, die kriegt einen Anfall.
Hoffentlich hört ihr den Podcast nicht. Wolfgang, da hast du mir einen kleinen Fehler gemacht. Ich glaube, wir zeichnen gerade auf. Wir sind nicht im Vorgespräch.
Ja, aber ich gehöre tatsächlich, ich bin der in Deutschland, der noch CDs kauft. Also ich weiß, dass das völlig außer Mode ist, völlig unpopulär. Es soll ja tatsächlich spätestens in diesem Jahr so sein, dass mehr Schallplatten, also Vinyl-Schallplatten, die Älteren werden sich erinnern, in Deutschland verkauft werden als CDs. Mhm. Was aber nicht daran liegt, dass so unheimlich viele Schallplatten verkauft werden, sondern dass einfach kein Mensch mehr CDs kauft.
Ja, genau. Das stimmt.
Aber ich weiß noch, wie unglaublich toll das damals war, als die rauskamen. Die enorme Verbesserung, dass man einen Titel direkt durch Tastendruck anwählen kann.
Ja.
Abgesehen von der Klangqualität und ja, so. Aber sprechen wir nicht von den CDs, die ich gekauft habe.
Ja, aber beim Plattenspieler.
Für ganz kleines Geld, wohlgemerkt.
Beim Plattenspieler ist das wirklich fummelig, ne? Also da muss man ja schon immer so gucken, da kann man ja diese Lift-Funktion machen, aber man muss dann schon immer zwischen den Tracks ist ja immer so eine kleine Rille und so ein kleines Dings und da muss man schon die Nadel reinmachen. Und du erinnerst dich vielleicht auch, wenn du jemandem auf der Platte ein bestimmtes Stück vorspielen willst und nicht die richtige Stelle triffst, sondern gerade so am Kracherende des vorigen Stücks zum Beispiel. Das kann schon mal für Schreckeffekte sorgen.
Wohl wahr. Da musst du auch bei Partys zu später Stunde noch immer wieder Millimeterarbeit leisten.
Was dann immer mal schwieriger wurde, sodass man ja wahrscheinlich
genau. Singles gehört hat. Apropos Millimeterarbeit. Wir haben uns ja vorhin schon über das geniale Thema Zollstöcke ausgetauscht. Aber das kommt noch gar nicht. Erst wolltest du ja, wir kommen jetzt erst zu unserer
von Hölzchen Runde. Auf Stöckchen kommen wir.
Richtig. wir kommen jetzt erst zu unserer beliebten Rubrik Hörerfragen.
Genau, Mike hat eine Frage gestellt.
Vor langer Zeit.
Ja, vor langer Zeit, genau. Da ging es, glaube ich, um die Frage, es war ja schon im Rahmen des Karnevals, glaube ich, auch, ne? Irgendwie, wo er die Frage oder so ein bisschen, ein bisschen kritisch auch gefragt hat, er wollte Polizisten die Hand schütteln als Dankeschön so für ihren Dienst. Und das haben die ihm verweigert. Und da hat er die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel Leute sich bedanken möchten oder so bei der Polizei, ob man dann sagen kann, vielen Dank irgendwie, keine Ahnung, lieber Herr Polizist, Frau Polizistin, für Ihren Dienst oder so. Das war die Frage, ne?
Ja, genau.
Genau. Und wie das so ist, jetzt ist natürlich bei der Polizei so, ich kann jetzt nicht repräsentativ autorisiert von unserer Öffentlichkeitsabteilung gehen, aber
doch, du bist doch die Polizei.
Ich bin die Polizei, genau. Die, ich habe aber mal rumgefragt. Ich habe einfach mal große Dienstgruppen mal einfach entscheiden lassen, sozusagen auch bei einem Seminar. Und das ist eine Dienstgruppe, die im Bahnhofsbereich arbeitet, also wo viel Kontakt auch zu Menschen ist. Wie haltet ihr das eigentlich? Und da war das so, die Gruppe war wirklich gespalten. Also es gibt Leute, die sagen, nein, das mache ich nicht. Und es gibt Leute, die sagen, unter Umständen ja. Und dann haben wir natürlich mal überlegt, so ein bisschen, was sind die Argumente? Und da gibt's also viele Sachen. Also das Erste, was dafür spricht, ist, tatsächlich ist es bürgernah. Ne? Also man ist wirklich auch als Polizist auch, ja, ich sag mal sprichwörtlich greifbar. Man ist auf Augenhöhe sozusagen. Das ist so ein Punkt. Dann kommt es natürlich darauf an, wer ist das, der mir da gegenübersteht? Also wenn das jetzt so ein Mike ist zum Beispiel, da würden, glaube ich, viele sagen, ja, das ist ein netter Mann, der sieht, sagen wir mal, wahrscheinlich ungefährlich aus, der wird mich nicht attackieren, der ist seriös, dem kann ich, glaube ich, die Hand schütteln.
Wobei, muss man ja sagen, die Situation war, Mike hatte seine Uniform an. Also ja, Mike genau. Ist ja Karnevalsfreund, was hier in Ostwestfalen sehr selten ist. Und hat also wirklich so eine pompöse Paradeuniform mit Orden und mit allem drum und dran, wie aus dem Fernsehen, nur noch besser. Und in diesem Ornat, so in dieser Uniform, wie er da ja aufgetreten hatte, wollte sich bedanken.
Genau, ich könnte mir vorstellen, also da wirkt er ja sehr, so dass man das sicherlich machen kann. Und ich sag mal, es gibt kein Gesetz, das einem Polizist oder eine Polizistin verbietet, die Hand zu schütteln, aber es ist auch keine Pflicht. Das heißt, so jemanden wie Mike jetzt in der Situation hätte der Polizist, die Polizistin, wenn sie das jetzt gewollt hätte, ganz bestimmt auch die Hand schütteln können. Das ist vielleicht auch eine persönliche Sache. Man muss ja auch ein bisschen Autorität wahren, muss ein bisschen Distanz vielleicht auch halten. Aber viele haben gesagt, sie würden es machen. Es gibt aber natürlich Situationen, wo das eben nicht so gut wirkt, wo man auch nicht weiß, wird man angegriffen. Das ist eine Sache. Und die andere ist auch, dass das komisch wirken kann, wenn ein Polizist, der ja sozusagen ein Vertreter auch des Staates ist, in einer gewissen objektiven Funktion plötzlich jemandem wie so ein Freund, quasi kann es ja wirken, die Hand schüttelt und andere dann denken so, gehören die jetzt irgendwie zusammen oder wie ist das? Also das stellt so eine persönliche Beziehung her, die man als Polizist, glaube ich, nicht immer haben will, sondern dass man sagt, ich bin so objektiv, ich bin neutral, das ist nicht mein Kumpel sozusagen.
Also das ist ein schmaler Grad. Das ist ja, glaube ich, gerade die Thematik, die Mike da beschäftigt hat, dass er ja gerade, wenn jetzt auch keine innige, aber doch irgendwie eine Beziehung herstellen wollte und signalisieren wollte, ich finde das gut, was ihr hier macht. Ne?
Genau. Und es gibt auch viele, also wenn man zum Beispiel mal Polizistinnen oder Polizisten nach ihrem Bild fragt, wie seht ihr euch selber, dann kommt ganz, ganz oft das alte Wort vom Freund und Helfer, wirklich. Also so dieser Ansatz, ich bin bürgernah, ich setze mich für das Gute ein, ich helfe den Schwachen gerade und versuche die gefährlich sind, auch einzuschränken sozusagen. Insofern, ja, diese Nähe kann ein Handschlag sein, aber man muss, glaube ich, in so einer Situation das auch respektieren, wenn ein Polizist das nicht tut und das nicht persönlich nehmen. Also nicht als, ich bin dir nicht nah oder so, sondern vielleicht einfach so in seiner dienstlichen Rolle.
Ist das denn wohl auch so, dass es dass es durchaus auch ein Sicherheitsrisiko sein könnte? Also so würde ich das ja ich jetzt selber auch vermuten. Also ich kann mich noch sehr schmerzhaft an eine Erfahrung aus meiner Kindheit erinnern. Es gibt ja dann immer so Bekloppte, die meinen, es wäre total lustig, kleinere Kinder irgendwie blöd anzumachen. Da war ich mit meiner Schwester im Park unterwegs und da kamen zwei oder drei Typen an und haben uns die ganze Zeit drangsaliert, wie man das ja in den 70ern unheimlich lustig fand. Und irgendwann kam einer zu mir und sagte, ach komm, jetzt vergessen wir, alles wieder gut, gib mir die Hand. Ja, und ich gebe so reflexartig ihm die Hand und er tritt mich wirklich, während ich ihm die Hand reiche, voll irgendwo hin. Da dachte ich, ja, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man bei den Erfahrungen, die man als Polizist ja auch machen muss, oftmals mit Gewalt gegen Polizei und Negativstimmung oder so, wenn man dann sagt, da bin ich lieber ein bisschen vorsichtig.
Genau.
Vielleicht gerade, wenn jemand so eine Uniform anhat, man weiß es ja nicht. Ne? Es gibt ja auch Leute, die solche Uniformen anhaben, die sind gar nicht so komisch, wie sie machen.
Ja, du weißt im Karneval ja auch nicht, zum Beispiel, jetzt nicht bei Mike, aber in so einer Karnevalssituation, du weißt auch nicht, hat jemand ein bisschen was getrunken zum Beispiel, wie ist jemand da so drauf und so. Und die haben natürlich gesagt, zum Beispiel, manchmal kann ein Handschlag oder eine Berührung auch deeskalierend sein, also dass man jemanden, der so ein bisschen aufgeregt ist, durch so eine Geste so ein bisschen ruhig machen kann, also ein bisschen so, komm, beruhig dich mal. Auf der anderen Seite, das ist eben auch eine Sache, die Gewalt gegen die Polizei ist eben auch ein großes Thema. Und da spielt sowas natürlich wie Messerattacken auch eine Rolle oder andere Dinge, wo man natürlich als Polizist und Polizistin auch erstmal ein bisschen Distanz auch haben muss. Also man muss, das ist überhaupt eine der Hauptfähigkeiten, finde ich, als Polizist, Polizistin, eine Situation einzuschätzen. Und das ist oft schwer. Und dann noch die richtige ausgewogene Handlung, also die richtige Ansprache, die richtige Wortwahl und solche Dinge. Es muss alles blitzschnell gehen. Immer unter dem Aspekt, es kann gefährlich werden, aber auf der anderen Seite soll es auch beruhigend und beschützend sein. Das verlangt sehr, sehr viel und sehr viel Erfahrung und sehr viel Training und ich glaube sehr viel Größe und menschliche Stärke. Also das ist unfassbar, was Polizistinnen und Polizisten da auch mental wirklich leisten müssen.
Mhm. Ja, das muss ja dann auch im Sekundenbruchteil entschieden werden.
Genau.
Ne? Da kann man ja wahrscheinlich auch manchmal sagen, im Nachhinein mit 5 Minuten Abstand hätte ich es ganz anders gemacht. Also genau. Aber ich würde es jetzt, also als ich das damals hörte, ich hätte jetzt spontan nicht gesagt, das ist jetzt eine das ist jetzt irgendwie so blasiert oder irgendwie polizeilicher Hochmut oder sonst was, sondern das hat was mit auch Schutz zu tun, aber wie du sagst, eben auch der Frage, wie innig oder wie persönlich darf, kann, muss es hier sein. Und das muss dann aber eben in der Situation ad hoc entschieden werden.
Und das immer noch zusätzlich mit dem Aspekt, dass alles, also was du als Polizist oder Polizistin machst, du stehst ja immer in der Öffentlichkeit, du bist immer erkennbar, jeder weiß, wer und was du bist. Und da ist natürlich auch ganz schnell, wird man auch beobachtet. Ne? Also das ist auch ein Aspekt. Alles wird wahrgenommen. Und deshalb kannst du in Uniform auch vieles nicht tun, was du als Zivil sozusagen machen kannst. Ich sag mal, wir können Currywurst essen. Du kannst als Polizist nicht einfach die in der Öffentlichkeit hinstellen an so einer Bude und da eine Wurst essen oder so. Das geht nicht, weil das gibt dann auch dumme Sprüche und also das, ne, die Polizei ist einfach sehr im Blick.
Oft wohlwollend, aber auch kritisch. Ist bei Pfarrern ja auch so. Ne? Also ganz genau so das. Also wenn ich bedenke, wie viele Geschichten man mir schon erzählt hat von früher, wo Leute aus der Kirche ausgetreten sind oder irgendwie Beschwerdebriefe geschrieben haben, weil Pfarrer sowieso damals das und das in der Situation gesagt oder nicht gesagt oder gemacht hat, wo ich so dachte, boah. Und als Pfarrer, der ja selber diese Situation, die dann beschrieben werden, auch kennt, denkst, ja, der hat wahrscheinlich einmal einen schlechten Tag gehabt, hat mal irgendwie ganz blöde daneben gefasst oder ich meine, vielleicht war er auch wirklich ein komischer Mensch, wer weiß, aber die Zeiten waren auch andere, aber die diese Geschichten, dass dann Leute nach Jahrzehnten immer noch sauer sind, weil da damals irgendwie ein Mensch in einer Situation das so gemacht hat und wahrscheinlich möglicherweise 5 Minuten später sich gedacht hat, oh Mann, das war aber, glaube ich, nicht so taktisch.
Ja klar, und genau, dann solche Sachen. Und dann, du stehst natürlich immer unter Beobachtung. Also beim Kirchcafé gucken Leute auch, wie verhältst du dich zum Beispiel.
So.
Vielleicht auch, wem bist du sehr freundschaftlich verbunden oder wem nicht. Das wird auch beobachtet natürlich. Mhm. Und was auch noch ist, mit dem Talar zum Beispiel. Also ich bin nie zum Kirchcafé im Talar gegangen. Ich mag das nicht. Ich finde, das ist gottesgewandt. Und wenn ich hinter einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu mir nehme, dann mache ich das in Zivil sozusagen. Man geht ja auch nicht, ich finde, ich musste einmal zum Beispiel Auto fahren im Talar, ne? Das ging nicht anders, weil die Trauerfeier woanders war als die Beisetzung. Das fand ich so merkwürdig, also da am Steuer zu sitzen mit so einem Talar, total komisch, also geht nicht. Oder das Thema, ich sage nochmal, aufs Klo gehen im Talar ist auch eine sehr komische Geschichte. Manchmal, wenn man Vertretungen macht, ist aufgeregt oder so, muss man nochmal schnell Pipi machen, sag ich mal so. Und kann den auch nicht mehr ausziehen. Weil
Ja, ganz schlimm. Also ich werde ewig an einen Gottesdienst denken. Damals in meiner Alten, das ist ewig her, wir sind alle schon tot. An einen Gottesdienst denken, Ende des Kirchenjahres, wo dann die ganzen Verstorbenen verlesen werden, ne, des Kirchenjahres. Es war aber sehr schönes Wetter, war also und war so ein Nachmittagsgottesdienst. Und die Kirche, in der das war, war auf dem Friedhof. Also es gibt ja Kirchen, wo der Friedhof drumherum angelegt ist. Und es gab also in der Kirche jetzt kein Klo, weil man ja auf dem Friedhof eine öffentliche Toilette hatte. Und ich saß dann da und ich hatte vorher Kaffee getrunken und also dachte, bei dieser langen Liste von Verstorbenen, das hältst du nicht durch bis zu Ende, das geht nicht. Ne? Ich muss jetzt zum Klo und ich hatte aber das... Ich hatte den Talar an und ich war natürlich für den Gottesdienst. Wir hatten auch Funkmikro so mit Verkabelung unterm Talar, ne? Und kannst ja nicht mal eben abmachen dann, ne? Und ich, ich bin dann raus, half nichts, ne? Und als ich da auf dem Klo war, kam noch einer rein. Ah, Herr Pastor, ja, so ist das, ne? Und fing dann an. Und ich dachte, wird immer schlimmer. Ich hatte natürlich auch den Talar an, weil ich da auch nicht wusste, wo ich den jetzt lassen sollte in der Zeit. Und dann habe ich die ganze Zeit diese bescheuerte Szene aus der nackten Kanone im Auge, dass wahrscheinlich jetzt das Funkmikro noch an ist und die ganze Kirche fröhlich mithört. Ne? Ja. Aber es war aus. Also das.
Weil das passiert auch, ist mir auch schon passiert. Du bist in der Sakristei, legst das Mikro an, redest noch ein bisschen mit den Pressbildern oder wie auch immer, aber alles Mögliche. Dann plötzlich kommt die Küste und dann sagt, Herr Pastor, das Mikrofon ist noch an. Mann.
Ja,
dann
ja.
Dann bist du krampfhaft. Was habe ich gesagt in den letzten 5 Minuten? Was habe ich bloß gesagt?
Brauchst du nicht überlegen, das wird dir in den nächsten 2 Wochen permanent erzählt.
Oh Mann. Oh, das sind so die kleinen Anekdoten, die man erlebt.
Ja.
Aber es zeigt eben, dass einerseits ist das eine ernste Sache, die unter Beobachtung steht, aber es kann auch mal ein bisschen lustige Züge kriegen.
Ja, und das ist natürlich bei uns ganz, ganz schwierig, weil dieser Talar ja für viele dann doch mit so einer gewissen Ehrfurcht zu tun hat, aber auch mit so einem Rollenbild, das heute immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer ja überhaupt für sich in Anspruch nehmen, aber was immer noch so aus den 50er Jahren nachwirkt. Und so, auf der einen Seite sind das ja so die erhabenen, heiligen, klugen, gebildeten. Auf der anderen Seite sind sie ja doch irgendwie lächerlich. So. Und das war ja schon in den 50er Jahren Grund für jede Menge Pfarrerwitze, die man da gemacht hat. Gibt ja aus dieser Zeit noch, heute gibt es sie, glaube ich, gar nicht mehr, aber aus dieser Zeit gibt es ja noch diese verschärften Büchlein, so Witzbücher, wo man nur Pfarrerwitze gesammelt hat, die man dann lustig in den Frauenhilfen vorlesen konnte oder so. Also für mich auch etwas, worauf die Welt eigentlich verzichten kann.
Ja, man macht sich halt gerne über das, was so Autorität einflößt. Das ist ja auch ein bisschen was Rebellisches und so, sich darüber so ein bisschen lustig zu machen. Die Leute, die so hoch würden, ja, so ein bisschen, glaube ich, auf den Boden zurückzuzerren und sich da nicht so in so eine Abhängigkeit oder so klein zu fühlen.
Genau. Ja. Wir kennen uns ja auch schon länger und reden uns gegenseitig ganz zwanglos mit Hochwürden an.
Genau. Oh Mann. So, das
so.
War Mike, da haben wir jetzt aber doch eine Menge noch drüber
zugesagt.
Ist noch eine Menge dazu eingefallen, ja.
Ja. Dann machen wir jetzt eine ganz geschickte Kehrtwende und sprechen von Zollstöcken.
Von Zollstöcken?
Ja, wegen der Millimeterarbeit. Ich habe das nicht vergessen.
Ach ja, genau.
Wegen der LPs, wegen der CDs, die ich gekauft habe, was keiner wissen darf.
Ach so, genau. Wir kamen auf die Zollstöcke eigentlich, glaube ich, weil wir uns überlegt haben, das ging um den Geburtstag, ne? Die Geburtstagsgeschenke und die Dinge da.
Genau, mein Enkel ist gestern 2 geworden. Der jüngste meiner Enkel, also ich habe ja 3 Enkelkinder bis jetzt, das kann ja noch
mehr werden.
Und der hat also Geburtstag gefeiert und hat also eine Werkbank für Kinder gekriegt. Großartig. Also von daher, ich bin hin und weg. Ja, also so, mir hätte man auch so eine schenken können, gleichzeitig. So. Aber ich habe natürlich eine echte im Keller. Also richtig von so einer bekannten deutschen Werkzeugmarke. Die in grün prangt mit roter
Schrift.
Ja, und ich habe also tatsächlich auch 2, 3 solche Werkzeuge im Koffer, die dann, also es sieht genauso aus wie das, was er da hat. Und er war natürlich völlig begeistert. Klar. Mit einem Akkuschrauber, der genauso dreht und leuchtet wie der vom Opa. Und da war er also wirklich hin und weg und das hatte ich erzählt. Dann haben wir beide in Erinnerungen geschwelgt darüber, wie wir früher mit dem Werkzeug unserer Väter gespielt haben.
Genau, denn wir hatten ja, also ich kann mich nicht wirklich nicht erinnern, so eine Plastikwerkzeugsache gehabt zu haben. Ich hatte meinen Vater.
Wir hatten ja nichts. Gab ja nichts.
Nee, das hatten wir nicht. Aber mein Vater war Handwerker, mein Vater war Elektromeister und wir hatten zu Hause auch einen großen Fundus an Werkzeug. Und schon, da war ich noch ganz klein oder so, da haben wir dann irgendwie gelötet und keine Schaltung gebaut mit Lämpchen und so und auch gehämmert. Und wenn mein Vater draußen gearbeitet hat, dann habe ich mir sein Werkzeug, was man sich so nehmen durfte, genommen und dann da so mitgehämmert und gebohrt. Das war halt eine tolle Sache, weil ich dachte, das macht eben einfach sowieso schon Spaß. Und wenn man das mit seinem Vater zusammen macht, dann macht das noch mehr Spaß. Hm. Oder mit seinem Opa vielleicht in dem Fall.
So. Genau. Ja, also mein Vater war zwar Lehrer, war aber ein begeisterter Handwerker zu Hause. Der hat also alles ums Haus selber gemacht und hat auch früher, der hatte auch in den 70er Jahren Werkunterricht an der Schule gegeben. Das gab es damals noch und das hat er mit Begeisterung gemacht und auch gut gemacht. Also ich weiß, dass ich habe in den Jahrzehnten danach zwischendurch immer mal wieder Schüler von meinem Vater getroffen, die davon schwärmten. Die sagten mir, in diesem Unterricht, da habe ich richtig was fürs Leben gelernt.
Ja, klar.
Da habe ich gelernt, wie man einen Dübel in die Wand macht, der nicht wieder rauskommt. Genau. Wobei mein Vater auch das beherrschte. Also auch einen Dübel in die Wand machen, die wieder rauskam. Da gibt es auch. da konnte er aber nichts für. Die Schuld waren die fürchterlichen Wände in unserem Haus. Aber da gibt es auch so legendäre Familiengeschichten. Das hält bombenfest und sicher. Und da war ich auch besonders gerne an den Zollstöcken und habe also gerne damit gespielt. Ich kenne keinen Menschen, der nicht gerne als Kind mit Zollstöcken gespielt hat und nicht mindestens einen dabei zerbrochen hat, weil die Dinger gehen ja leider kaputt, ne? Wenn man die zu weit auseinander dehnt oder so wippen lässt.
Oder wippen lässt oder was man mit Zollstöcken, wir haben das ja schon gerade mal überlegt. Also man kann Angeln damit spielen, man kann Schwertkämpfe damit machen.
Richtig.
Man kann Figuren daraus legen, Buchstaben.
Das man kann die so wie so ein Akkordeon so auseinanderziehen.
Genau, und dann zusammenschnacken lassen. Ja, das Geräusch ist einmalig. Das müssen wir eigentlich, gerade das Geräusch. Zollstock auseinanderziehen und so klack.
Ja, ja. Und wenn man die dann ein bisschen zu weit auseinanderzieht, dann ist das Geräusch ein bisschen anders.
Das stimmt. Und die meisten Zollstöcke haben übrigens auch einen Aufdruck. Da kann man auch nochmal diesen Aufdruck dann so auseinanderziehen. Also das,
richtig.
Ja. Und das, wenn man so ein bisschen nervös ist, also das, man kann so ein bisschen damit spielen, den Fingern und so. Also Zollstöcke sind einfach super.
Ja. Und auch religionspädagogisch von Bedeutung, weil man dieses Kinderspiel aus frühen Tagen ja tatsächlich auch in die Erwachsenenwelt mitgenommen hat. Und wir haben in dieser Woche vom Kita-Verband einige Erzieherinnen aus unserem Kirchenkreis zertifiziert. Die haben eine längere Fortbildung gemacht, auch mit religionspädagogischen Methoden und so. Und da spielte offensichtlich auch der Zollstock eine größere Rolle. Ich habe das auch schon mal gemacht, dass man also Predigten oder Gottesdienste ganz rund um Zollstöcke gestalten kann, weil man mit denen ja wenn man etwas Übung hat, in 0, nichts die unterschiedlichsten Muster so gestalten kann. Ich habe also mal einen Gottesdienst gemacht, da ging es irgendwie um das Gleichnis vom Sämann und dem Acker und so. Und da musste ich also in einer Tour zwischendurch den Zollstock immer wieder so zu Figuren und zum Acker und zum so irgendwie machen. Und die Kinder waren begeistert und ich eigentlich auch, dass ich das hingekriegt habe. Und in dieser Fortbildung dann haben die in dem Abschlussgottesdienst, den wir da gehalten haben, dann auch alle mal einen Zollstock in der Hand gehabt und haben dann einen Regenbogen oder einen Stern oder einen Baum oder so alles Mögliche mal eben damit gezaubert. Genial. Und eigentlich so eine schöne Verbindung zur Kindheit, wo man das nicht durfte und trotzdem gemacht hat.
Absolut.
Jetzt darf man endlich.
Genau. Ja, Zollstöcke, alles, was so wie gerade Linien hat sozusagen. Also das kann man halt daraus irgendwie knicken und falten. Tiere, alles Mögliche, ist echt super.
Ja. Weißt du, was man damit auch machen kann? Ausmessen.
Was? Ausmessen, aber nicht den Bauchumfang. Das macht was anderes.
Dann bricht das wieder ab.
Das ist echt scheiße, wenn du so irgendwie mal kurz messen willst, eine neue Hose oder so. Dann hilft dir ein Zollstock auch nicht weiter. Den findet man dann. Ich finde oft meine Zollstöcke nicht, aber das finde ich dann. Aber da braucht man ein Rollmaß oder sowas.
Ja, ja, richtig.
Ach, übrigens, ja. Wolfgang, wo wir gerade dabei sind, kennst du die anderen Dinger, diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das ist da ist so eine Feder und dann zieht man aus so einer kleinen Kiste, zieht man so eine Stange raus.
Ja. Ja, das ist doch ein Bandmaß, oder nicht? Ja.
Mhm. Das ist das Bandmaß, ne?
Ja, ja. Mhm. Ja, genau. Die sind auch genial. Die knicken dann irgendwann immer so ab, ne?
Genau,
kann man immer so rauf und runter schnacken lassen.
Genau. Du kannst Walkie-Talkie damit spielen. Du kannst das auch rausziehen und reinschnappen lassen. Auch
ja, ja.
Oben ist eine Skala. Ein Lob der Messinstrumente.
Ja, großartig. Die haben ja dann auch oben immer so eine kleine Metallkante, die man irgendwo festkanten kann. Dann zieht man und guckt, wie lange das gut geht.
Und es gibt welche, die haben mehr als 2 Meter. Es gibt ganz große, die haben 5 und 6.
Boah, du hast ja tolle Sachen.
Also, genau. Das
die machen auch immer so ein schönes Geräusch. Das ist ja so ein Blech, ne? Das macht dann mal kling, kling, kling.
Genau.
Ja, ja, das kennen wir alle.
Schwärmen von der Kindheit, ja.
Großartig.
Ja.
Ja.
So.
Jetzt hatten wir uns so vorgenommen, dass wir noch über den Hebräerbrief sprechen, ja. Aber wenn ich mir die Zeit so angucke, schaffen wir das nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also wir sind schon 25 Minuten wieder zugange irgendwie.
Ja, aber das Lob des Zollstocks musste auch mal gesprochen werden.
Jetzt, und wir haben den Sponsor gewechselt, ne? Von den Fischdosen.
Also genau, ich kann auch zum Besten geben, dass ich gestern hatte ich noch eine Untersuchung beim Arzt und da ja auch so mit verschiedenen Messungen und Blutabnehmen und so. Und dann sagte die Dame auch so, dann nehmen Sie mal die Arme hoch, ich muss noch den Bauchumfang messen. Ich so, was? Und hat dann natürlich auch ein Bandmaß genommen und nicht einziehen den Bauch. Nun, na ja, also wenn jemand anders einem dann so mit erhobenen Armen am Bauch rumfummelt, macht man das ja schon irgendwie so reflexartig so ein bisschen. Und dann verkündete sie das Ergebnis, ich sage es jetzt hier nicht im Podcast, seufzt. Und dann sagte ich, hallo, ich habe einen dicken Pullover an. Dann grinste mich und sagte, den habe ich schon abgezogen.
Boah, Mann. Ja, das sind die Dinge, die man so erlebt. Wie bei mir Augenarzt letztens sagte, ja, wenn man auf die 60 zugeht, und ich dachte, er meint sich, aber er meinte mich.
Ja, aber von welcher Seite, ne?
Mann.
Ja, also das mit den Maßbändern, also kann man jedenfalls sehr, sehr breit einsetzen und auch wirklich gewinnbringend. Und vielleicht haben unsere Zuhörenden ja auch Ideen, was man damit noch so machen kann oder eigene Erinnerungen.
Genau. Gut, dann lassen wir das Religiöse jetzt mal weg, weil wir festgestellt haben, dass der Predigttext, der uns am nächsten Sonntag beschäftigt, Judikare, aus dem Hebräerbrief ist. Da muss man so viel, glaube ich, ausholen, um das alles zu erklären und zu erzählen. Also mir tun alle leid an Pfarrer und Pfarrer, die darüber predigen dürfen, müssen. Die müssen sich gut vorbereiten, die müssen, glaube ich, viel lesen. Wie war das nochmal so? Hey, Hebräerbrief, Hohepriester, keine Ahnung. Und das Ganze dann auch noch übertragen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir aber, glaube ich, in den nächsten 3 Minuten auch nicht mehr leisten können.
Nee. Aber wir können natürlich auch Rückmeldungen bekommen zum Thema, war das jetzt, wir haben ja über religiöse Dinge gesprochen, so ist das ja nicht, ja. Um religionspädagogische und Hände geben und die Rolle der Pfarrerschaft und so. Ja. War das jetzt für einen Podcast okay oder hättet ihr lieber den Hebräerbrief gehabt? Könnt ihr ja auch rückmelden.
Genau. Da bin ich mal gespannt.
Ja. Also insofern ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Alles Gute und wie der Lars immer sagt.
Bleibt behütet und ciao.
Ja, tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.